Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu diesem adventlichen Gottesdienst habe ich uns einen Text mitgebracht zum Kommen Jesu, zum ersten Kommen Jesu, nicht zu der Wiederkunft, die aussteht und ansteht, sondern zu dem ersten Kommen Jesu. Ein Text, ein gigantischer Text, ein wunderbares Wort, in dem dieses Wort Kommen Jesu gar nicht vorkommt, aber vor dessen Hintergrund diese Verse geschrieben sind. Wir wollen hören auf 5 Verse aus dem Kolosserbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 25 bis 29. Dort heißt es: Ich soll das Wort Gottes voll ausrichten. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diese gewaltigen 5 Verse für diesen Gottesdienst am zweiten Advent, in dem wir nun in der Predigt noch einmal dein Kommen bedenken wollen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns die Bedeutung dieses Kommens neu groß machen wollest und dass du uns auch zeigst, welche Aufgabe, welche Verpflichtung und welcher Ruf in diesem Kommen für uns darin liegt. Damit wir das verstehen für unser Leben, unser Glauben, was du uns zu sagen hast, dazu brauchen wir jetzt deine Hilfe für die Predigt, für das Verstehen und für das Predigen selber. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt ein altes Schlachtwort in der Erweckungsbewegung, das so ein Dreiklang ist, worum es im Glauben geht. Jesus für uns, Jesus in uns, Jesus durch uns. Ich denke, die meisten von Ihnen und uns kennen diesen Schlachtruf. Und diesen Schlachtruf habe ich als Predigtkonzeption dieser Predigt zugrunde gelegt, habe die Predigt selber überschrieben, die 3 Ebenen des Kommens Jesu. Die erste, das Kommen Jesu für uns. Zweitens, das Kommen Jesu in uns und drittens, das Kommen Jesu durch uns. Die 3 Ebenen des Kommens Jesu. Die erste Ebene, das Kommen Jesu für uns. Hier heißt es im ersten Vers, im Vers 25, ich soll das Wort voll ausrichten, das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Und dieses Geheimnis, von dem Paulus hier spricht im Heiligen Geist, ist eben der ewige Ratschluss Gottes, der um die Sündhaftigkeit der Welt wusste, um ihren Fall und eben einen Erlösungsplan hatte, der so aussah, dass er selber Mensch wurde in seinem Sohn Jesus Christus, um diese Welt zu erretten. Um nicht weniger und um nicht mehr geht es bei diesem Geheimnis. Das Größte, was je geschehen ist, dass Gott Mensch wurde und für diese Menschheit gelitten, gestorben und auferstanden ist. Und das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das Gott den einen offenbart, sie zum Glauben kommen, aber was der Welt den anderen verborgen ist. In 2. Korinther 4 lesen wir, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, also der Teufel, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Der Teufel als Werkzeug Gottes in letzter Konsequenz verstellt, der Welt den Blick auf das Erkennen dieses Geheimnisses, dass Gott, dass Jesus für uns in diese Welt gekommen ist. Die wissen dann einiges zu erzählen von diesem Jesus, was er alles gesagt und getan hat, können das vielleicht wiederholen, wenn sie das überhaupt noch können. Aber dass es für uns, für mich geschehen ist, das wissen sie nicht. Es ist ein Geheimnis. Und das kann man gut ablesen in der Advents- und Weihnachtszeit. Ich hatte einen indischen Freund im Studium, der damals schon promoviert hat, ein sehr schlauer Mann, ein Physiker, der war Hindu. Und dem hatte ich erzählt, wir hatten eine WG-Zusammenhalt, haben wir abends häufig zusammen gegessen, dass Deutschland ein entchristliches Land war. Das hat er auch alles glauben können. Ich habe den auch mit in den Gottesdienst genommen, der sah, wie wenig Leute da im Gottesdienst waren. Aber dann in der Weihnachtszeit, als er das miterlebt hat, da stellte er meine Feststellung in Frage. Da hat er gesagt, Olli, aber jedes Geschäft, jedes Haus leuchtet. Das sind doch alles gläubige Menschen. Da musste ich ihm erklären, dass so ein bisschen Schmuck am Haus, so ein bisschen Blink-Blink an der Haustür, dass das noch keinen gläubigen Menschen macht. Und dass diese Dinge, die dort gefeiert werden, viel mit Familie zu tun haben, aber ganz häufig nichts, aber auch gar nichts mit eben dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Für viele ist Weihnachten das Fest der Familie, ein Fest der Geschenke. Und wenn Sie dann die Verlautbarungen hören, ich habe mir extra nochmal in der letzten Woche die Mühe gemacht, so einige Weihnachtsansprachen von Bischöfen und auch von unserem Bundespräsidenten zu hören, dann hören Sie da ganz viel vom Fest des Friedens, vom Fest der Liebe und dann werden dann moralische Aufrufe getätigt. Aber worum es nicht geht, ist um das Kommen unseres Heilandes Jesus Christus in diese Welt. Das ist doch das Zentrale. Es geht um Jesus, um den lebendigen Gott, der gekommen ist in diese Welt. Das andere darf auch sein und nicht, dass hinterher gesagt wird, der Latzel ist gegen Familienfest. Ich habe Heiligabend auch Familienfest. Ich habe bei mir zu Hause auch einen Adventskranz am Küchentisch stehen. Alles kein Thema, das sei auch alles gegönnt. Aber das ist nur drumherum, das ist nicht der Inhalt von Advent, vom Nachdenken darüber, dass Jesus gekommen ist. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel klar machen, was es heißt, wenn man so lebt wie die meisten Menschen in dieser Welt und nicht, wie es eigentlich ist, über Jesus nachzudenken. Heute muss man ja zwei Beispielsbereiche zitieren, damit die Leute es verstehen. Das eine ist der Fußball, das andere sind die Autos, da haben wir alle Ahnung von. Das stärkste straßenzugelassene Serienfahrzeug in Deutschland ist der Porsche 911 GT3. Das ist ein unwahrscheinlich starkes Auto mit annähernd 600 PS, mit 700 Newtonmeter, alles, was deutsche Automobilbaukunst herstellen kann. Und wenn Sie 200.000 Euro zu viel haben, können Sie dieses Auto in der Grundausstattung bei Porsche erwerben. Das ist ein gigantisches Fahrzeug. Und wenn Sie als Autoliebhaber in so ein Auto einsteigen und dann von diesem Auto erzählen, werden Sie Folgendes nicht tun. Sie werden nicht sprechen von der Radmutter vorne rechts am Vorderrad. Sie werden nicht sprechen vom Verbandskasten, den Porsche Ihnen hinten auch noch hineingelegt hat. Und Sie werden auch nicht sprechen von der Fußmatte. Nein, Sie sprechen von der gigantischen Leistung dieses Motors, von der Verarbeitung. Sie werden über das Wesentliche dieses Porsche 911 sprechen. Und so ist es bei Advent. Die Leute reden nur noch über den Verbandskasten, um die Radmutter und um die Fußmatte. Darum geht es. Und das Wesentliche spielt gar keine Rolle mehr. Es geht nicht mehr um das Kommen Jesu. Aber darum geht es im Advent, dass wir darüber nachdenken. Darum geht es in unserem ganzen Leben. Jesus ist für uns in diese Welt gekommen. Für unsere Erlösung und Rettung. Wochenspruch, ich erinnere uns noch einmal dran, habe ich uns eben mit begrüßt. Lukas 21, 28. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das sagte Jesus damals natürlich einmal im Blick auf das, was auf Golgatha geschehen ist. Aber sagt es uns auch heute, dass er der Erlöser für uns in diese Welt gekommen ist. Unsere Erlösung naht sich. Entweder werden wir bald sterben, dann sind wir tot, aber wenn wir Jesus haben, ist unsere Erlösung da. Oder aber wir werden erleben, wie der Heiland wiederkommt, ein zweites Mal diese Welt beenden wird. Er ist gekommen für unsere Rettung und unsere Erlösung. Und wenn das stimmt, da müssen wir davon ausgehen, da müssen wir immer zurückgucken. Wenn das wirklich stimmt, Gott wurde Mensch. Ist gekommen in diese Welt, hat sich seiner Göttlichkeit entäußert, hat für uns gelebt, ist gestorben, um uns zu retten. Dann bitte, dann ist es doch selbstverständlich, dass wir am Advent darüber sprechen müssen. und dass nicht die absoluten Nebensächlichkeiten in den Vordergrund rücken, die Geschenkeflut, das Dekorieren, was koche ich denn zu Weihnachten und all die anderen Dinge. Und dann hat man riesen Gedöns drumherum, alles was sein darf, aber das Wesentliche geht verloren. Aber er ist ja nicht nur um unsere Rettung und Erlösung gekommen. Er ist für uns gekommen, weil er uns lieb hat. Das ist ja auch mal eine Botschaft. Wenn vom Fest der Liebe die Rede ist, dann ist das ja richtig. Aber nicht von der Liebe unter den Menschen, die gibt's gar nicht. Wir Menschen hauen uns gegenseitig die Köpfe ein. Liebe ist das, was Gott für uns gegeben hat in seinem Kommen. Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wenn jetzt der ein oder andere vielleicht sagt, ach, das ist wieder so eine harte Predigt, die ist so aufrüttelnd halt nicht, dann möchte ich dir jetzt was ganz Positives sagen. Der du dich vielleicht momentan ungeliebt fühlst, in deiner Ehe, in deiner Familie, oder vielleicht hast du gar keine Ehe, gar keine Familie, du sagst, ich bin allein, mich sieht kleiner, ich kleines Würmchen, ich bin so elend, was ist das überhaupt mit meinem Leben? Dann kommt jetzt die frohe Botschaft für dich ist Jesus in diese Welt gekommen, aus lauter Liebe, um dich zu erlösen, um dir aber auch jetzt schon seine Liebe zu schenken, die du fassen kannst im Heiligen Geist. Aus Liebe ist Jesus für dich gekommen, für uns gekommen in diese Welt. Aus Liebe, damit wir getröstet sind in all dem Elend, in das wir hier hineingehen. Trost gibt dir nicht irgendeine Kerze, die du am Adventskranz anschüttelst. Und macht auch nicht irgendeine Lichterkette, die man sich über die Haustür aufhängt. Das ist nett anzugucken. Trost kannst du nur haben, weil Gott Mensch wurde, gekommen ist, um dir zu begegnen im Heiligen Geist. Und nicht nur zu deinem Trost ist er gekommen, er ist auch gekommen zu deiner Freude. Es gibt ja zwei Arten von Freude. Einmal die Freude, die irdisch ist, die ist kurz und vergänglich, egal wie schön und wie gut die Geschenke sind. Und wenn es selbst ein Porsche 911 wäre, da hast du 2-3 Wochen Spaß dran, dann ist diese Freude vergangen. Irdische Freude ist immer vergänglich, die himmlische Freude ist bleibend. Dieses Gefühl des Behütetseins, des Geborgenseins, des Geliebtseins. Da habe ich meine Selbstverwirklichung in Jesus Christus, dafür ist er zu uns gekommen. Und darüber haben wir im Advent und auch Heiligabend, aber eigentlich die ganze Zeit im Jahr nachzudenken. Früher, als ich noch richtig Dampf hatte als Pfarrer, in meiner alten Gemeinde, da ist mir das auch klar geworden, die Leute auch in der Gemeinde denken zu wenig über das Kommen Jesu nach und zu viel über all den anderen Krempel, der da rumläuft, der sein darf, aber der nebensächlich ist. Und dann habe ich in unserem Presbyterium damals, da war ich mit Abstand der Jüngste, da waren die Brüder alle doppelt so alt wie ich, strenge, gläubige Brüder, gesagt, dieses Jahr Heiligabend sägen wir den Weihnachtsbaum um. Und statt des Weihnachtsbaumes stellen wir dann im Gottesdienst ein Kreuz hin. Da haben sie alle geschluckt, da haben wir lange drüber gebetet, haben wir gesagt, jawohl, das machen wir. Sondern war Heiligabend Gottesdienst, Kirche knallvoll. Und dann haben wir gesagt, zu Beginn des Gottesdienstes, haben wir gesagt, so, dieses Jahr wollen wir wirklich Weihnachten feiern. Wir wollen über Jesus nachdenken. Nicht alles andere in den Mittelpunkt stellen und als äußeres Zeichen bitte ich jetzt die Kirchvorsteher, die Presbyter, den Weihnachtsbaum umzusägen. Haben sie umgesägt, umgefallen und dann haben wir ein großes Kreuz in die Mitte gestellt und gepredigt haben wir da nicht über irgendwelche anheimlichen Texte oder sonst irgendwas, wo es ganz warm wird und so ein bisschen so, wo der Pfarrer sich missbrauchen lässt hier für irgendwelche Dinge, dass er da so Erfüllungsgehilfe ist für ein schönes Weihnachtsfest, sondern gepredigt habe ich an diesem Heiligabend über 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren sind. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Eine Gotteskraft, dass wir wissen, Jesus ist für uns in diese Welt gekommen. Keine Angst, dieses Jahr Heiligabend werden wir den Weihnachtsbaum nicht umsägen, werden ja auch einen haben, vielleicht sogar zwei, weil wir nur kleine haben können halt. Aber wichtig ist für mich nach wie vor geblieben als Pastor, als Pfarrer, dass ich das immer wieder sagen muss der Gemeinde. Das ist meine Aufgabe, ob ihr es hören wollt oder nicht hören wollt. Stellt nicht die Nebensächlichkeiten in den Vordergrund, sondern das, was die Hauptsache ist. Altes Wilhelm Busch-Wort. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist Jesus Christus. Gerade für uns, wenn wir Feste feiern, christliche Festen, dass Jesus in der Mitte ist. Und da dürfen wir darüber nachdenken, und das müssen wir auch der Welt sagen, denen das verborgen ist, zu sagen, Jesus ist für uns gekommen in diese Welt. Das ist der erste Punkt. Das Kommen Jesu für uns. Das zweite, das Kommen Jesu in uns. Davon spricht Paulus hier in den Versen 26 und 27. Nun aber ist offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, Christus in uns. Das eine ist, dass Gott in diese Welt gekommen ist für uns, aber dadurch haben wir ihn noch nicht angenommen. Er muss in uns hineinkommen. gilt das alte Erweckungswort, und wäre Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in Dwir, du wärest ewiglich verloren. Entscheidend ist, dass wir dieses Kommen Jesu annehmen. Dieser Gott ist in diese Welt gekommen, er ist auch heute noch in dieser Welt durch seinen Heiligen Geist, und dieser Heilige Geist, Jesus selber, muss in uns hineinkommen. Das ist das, wovon Paulus hier schreibt, Christus in uns, Christus in euch. Und das geschieht durch die geistliche Wiedergeburt. Niemand wird das Reich Gottes sehen, der nicht durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist. Es nützt dir nichts, Mitglied in der Kirche zu sein, getauft, konfirmiert, Kirchensteuer bezahlen und irgendwann kirchlich beerdigt zu sein. Ohne geistliche Wiedergeburt keinen Eingang in das Reich Gottes. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und das möchte ich heute Morgen auch noch einmal fragen. Bist du wiedergeboren? Ist der Heilige Geist in dir? Hast du dieses Geheimnis wirklich in der Tiefe erkannt, dass Jesus für dich in diese Welt gekommen ist? Hast du es angenommen? Ich möchte das wieder vergleichen mit dem Beispiel vom Porsche. Stellt euch mal vor, ihr habt so eine richtige reiche Erbtante, die besucht euch und sagt, Junge, ich habe dir einen Spaß gemacht, halt, ich weiß ja, dass du Autos gern hast, hier ist der Schlüssel, draußen steht so ein Porsche 911 GTR 3, 200.000 Euro. Die legt dir den Schlüssel hin, auch ihre Papiere, Führerschein, den Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief, und das war's. Du nimmst das an, aber du fährst nie mit dem Auto, du gehst auch nie zur Zulassungsstelle und lässt den Fahrzeugbrief umschreiben. Dann wissen wir, dass die Jure dieses Auto nach wie vor der Erbtante gehört. Die wollte dir das zwar zuwenden, aber du hast es nicht angenommen. Das musst du dann schon auch tun. Also wenn dir das passieren sollte, du kriegst so ein Auto geschenkt, werden die meisten von uns am 27.12. tatsächlich auf der Zulassungsstelle sein und schön schnell den Fahrzeugbrief umstragen lassen halt und den Schein, damit das Ding ja wirklich mir ist. Aber es nützt dir nichts, wenn du es nicht gemacht hast. Und genauso ist es bei dem Kommen Jesu für uns. Wir müssen das persönlich annehmen. Gott zwingt sich mit seiner Liebe, mit seiner Treue, mit seiner Barmherzigkeit niemanden auf. Er bietet es an, er lockt, er lädt ein. Aber wir müssen ihn hineinlassen in unser Leben. Und das nennen wir dann, wenn das geschieht, der Heilige Geist in uns Wohnstätte bekommt, die geistliche Wiedergeburt. Da fragen mich immer wieder Menschen, ja, wie stelle ich das denn fest, dass ich tatsächlich wiedergeboren bin? Dass Jesus in mir ist. Ich gehe da jetzt schon 30 Jahre in Gottesdienst. Aber bin ich tatsächlich wiedergeboren? Ich will die Gelegenheit ergreifen, einmal kurz noch zu sagen, woran wir unsere geistliche Wiedergeburt erkennen können. 5 Merkmale geistlicher Wiedergeburt. Das erste ist das Bekenntnis zu Jesus. 1. Korinther 12 heißt es, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Also, wenn du wiedergeboren bist, ist das ein Automatismus, dass du bekennst, Jesus ist der Herr. Das kann zwar jeder mit seinen Lippen sagen, aber du selber weißt, ob du das mit dem Herzen sagen kannst. Dann musst du dich prüfen. Ist Jesus der Herr, ja oder nein? Genauso wie du sagen kannst, ich liebe meine Ehefrau, ist das wahr oder ist das falsch? Das kannst du auch nur im Herzen verifizieren, nicht an den Lippen. Aber da kann jeder selber feststellen, bin ich wiedergeboren, ja oder nein? Das ist das erste und wichtigste Kennzeichen. Nicht irgendein Gefühl, habe ich immer wieder, dass mich Leute anschreiben oder ich in der Seelsorge angesprochen bin. Herr Latzel, ich spüre momentan gar nichts. Im Glauben geht es nicht um Gefühle, nicht um Romantik, nicht um irgendwelche Hochgefühle. Da ist die Schrift ganz nüchtern. Wir müssen uns auf Nicht-Gefühle verlassen. Damit arbeitet immer wieder der Widersacher, gerade wenn er uns verführen will. Wir müssen immer wieder mit der Schrift arbeiten. Und wenn in der Schrift drinsteht, dass es darauf ankommt, dass ich Jesus Christus bezeuge als den Herrn, ist das das erste und wichtigste Kriterium, nicht irgendwelche Gefühle. Das zweite, was ein Merkmal geistlicher Wiedergeburt ist, ist das Bewusstsein der Gotteskindschaft. Kein Gefühl, sondern ein Wissen. Ich bin Gottes Kind. Römer 8 heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und dieser Geist, so heißt es dann in Römer 8 weiter, lehrt uns, dass wir zu diesem Gott aber lieber Vater sagen dürfen. Der Geist gibt uns Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Weißt du das? Dass du ein Kind des lebendigen Gottes bist. Ein Königskind. Sie alle kennen die Söhne von Prinz Charles, den Prinz William und Prinz Harry. Und diese beiden Menschen, diese beiden Männer, sind jeden Tag ihres Lebens in diesem Bewusstsein aufgewachsen, Wir sind Prinzen, wir sind Königskinder. Wir gehören zum Haus Windsor. Und der eine wird sogar eines Tages selber König sein, nicht nur Königskind, wenn Prinz Charles eines Tages König ist. Nein, einer wird von den beiden irgendwann selber auch König sein. Das haben sie noch keinen Tag vergessen und ihr ganzes Auftreten und Handeln wird davon bestimmt. Sie sind Königskinder. Das mag seine Bedeutung für das Haus Windsor haben, aber bitte, wie viel mehr bedeutet es denn für uns, wenn wir Kinder des lebendigen Gottes sind? Nicht nur Geschöpfe. Geschöpfe sind alle Menschen. Alle knapp 8 Milliarden Menschen sind Geschöpfe Gottes. Aber nur die, die den Heiligen Geist haben, sind Kinder Gottes. Und wenn du den hast, dann weißt du das auch. Da ist ein ganz anderes Bewusstsein in dir. So wie diese Harry und William ganz anders in England auftreten können, weil sie wissen, wir gehören der Königsfamilie an, wir sind Königskinder, so können wir in dieser Welt und sollen in dieser Welt ganz anders auftreten. Ist dir das bewusst, dass du Königskind bist? Ein drittes, was Merkmal geistlicher Wiedergeburt ist, ist die schonungslose Sündenerkenntnis. Das mit dem Königskind, das war ja noch ganz nett. Ja, das ist ja so eine Sache, da freuen wir uns drüber. Das Auferbauendes. Aber das hier tut weh. Schonungslose Sündenerkenntnis, die gehört zum lebendigen Glauben mit dazu. Wenn der Heilige Geist in dir ist, dann schlägt er an, wenn Dinge falsch sind. Der Weltmensch, der kann mit seiner Schuld und Sünde immer wieder irgendwelche Arrangements finden. Aber der wiedergeborene Mensch nicht. Und das ist ein Kennzeichen, dass du Sündenerkenntnis haben musst. Und dieses musst, fettgedruckt, unterstrichen, wenn ich es hier schreiben müsste, die Predigt. 1. Johannes 1, Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und die Wahrheit ist Jesus Christus und er ist über den Heiligen Geist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden so bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist auch wiederum Jesus, ist nicht in uns. Also die Sündenerkenntnis gehört auch mit dazu. Und ein Mensch, der wiedergeboren ist, der weiß, wo er schuldig ist. Der ist wie der Zöllner im Tempel, Lukas 18, der sich auf die Brust immer wieder schlägt, sei mir Sünder gnädig. Und nicht wie der Pharisäer, der sich irgendetwas anrechnet auf seine guten Taten, die er getan hat. Du hast ein Problem, wenn du denkst, dass du so, wie du jetzt bist, in Ordnung bist und dass du dich selber gerecht sprichst. Das bist du nicht, kein Mensch ist gerecht. Wir werden nur gerecht durch das Blut des Heilandes Jesus Christus, dem wir uns nur nahen dürfen, wenn uns die Sündenbekenntnis deutlich vor Augen ist. Ein viertes, was Kennzeichen geistlicher Wiedergeburt ist, ist die felsenfeste Heilsgewissheit. Nicht irgendwie ein Rumeiern, sondern Wissen, was passiert, wenn ich sterbe. Wissen, dass mein Erlöser lebt. Hebt eure Augen auf, schaut, dass euer Erlöser sich naht. Wochenspruch diese Woche. Wir haben einen Erlöser. Und das ist nicht irgendwie eine Spekulation. Wenn wir tot sind, wird es denn so sein oder nicht so sein? So wie bei der Pascalschen Wette, so irgendwie die vier Ausgänge, die man so bedenken kann mit dem Intellekt. Nix, wir wissen, was passiert, wenn wir sterben. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann ist da kein Wackeln mehr. Dann ist da Klarheit. Jesus ist für mich in diese Welt gekommen. Jesus ist in mir und deshalb werde ich auch in Ewigkeit mit ihm leben. Da ist kein Platz für irgendwelche Zweifel. Feste Heilsgewissheit, die gehört mit zum Glauben dazu. Ich hoffe, dass jeder von uns, der hier ist, weiß, was passiert, wenn heute der letzte Tag in seinem Leben ist und wenn er heute Abend die Augen zumacht, wenn der 8. Dezember sein Todesdatum wäre. Das wäre vielleicht schlimm für die Angehörigen, aber wenn du den Heiligen Geist hast, dann geht es ja richtig los, dann darfst du dich freuen. Heilsgewissheit. Unser Professor Huntemann, als der gestorben ist, Sie wissen, der war ja manchmal so ein bisschen, ja, nicht ganz einfach halt. Und wenn ich vorher mit ihm über seine Beerdigung immer wieder gesprochen habe, er das selber immer wieder thematisiert, hat er immer gesagt, Bruder Latz, Rachepsalmen. Auf meiner Beerdigung lesen Sie Rachepsalmen, dass das klar ist. Ich habe gedacht, du liebe Zeit. Sie wissen, wie der manchmal gesprochen hat, die ihn noch kennen von früher. Aber als es dann dazu kam, er tatsächlich gestorben war, hat er natürlich alles fein säuberlich festgelegt. Und ich hatte mir das schon gedacht. Dann habe ich gedacht, naja, was wird er denn haben? Es ist mir sehr spannend zu gucken, was gläubige Geschwister festlegen, was auf ihrer Beerdigung als Bibelvers gesagt wird. Da steckt so vieles drin im Rückblick. Das ist so was ganz Starkes, Individuelles, Persönliches. Und bei Huntemann, der nun wirklich eine Menge verstanden hat, der nur ganz tief drin war in der Bibel, der hat Hiob 19,25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nichts mit Rachepsalmen, das war alles nur so Komik gewesen, sondern das war das Tatsächliche. Das war sein Wissen, bei dem vielen, was er wusste, aber das war das Wichtigste. Und Und das musste auf seiner Beerdigung gesagt werden. Und ich sage immer, bei der Beerdigung macht selbst ein Hundemann dann keine Show mehr oder sonst irgendetwas. Das war das Zentrale. Das feste Wissen darum, mein Erlöser lebt. Das ist das Kennzeichen für den Heiligen Geist. Und ein fünftes ist Kennzeichen für die geistliche Wiedergeburt, dass in mir der Heilige Geist ist, dass wirklich Jesus in mir ist, ist, dass ich die Angriffe des Widersachers erlebe. 2. Timotheus 3, Vers 12 heißt es, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Geht nicht anders. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn der Heilige Geist in uns ist, dann passiert in der geistlichen Welt, uns verborgenen Welt, so etwas wie ein Überzug von einem Trikot. Da steht da drauf, Gotteskind, gerettet. Und der Widersacher kämpft dann gegen die, die dieses Trikot tragen. Und das bedeutet in dieser Welt Angriffe, Verfolgung. Nicht, dass wir ins Gefängnis unbedingt geworfen werden müssen, aber dass wir erleben, ob das nun an der Arbeitsstelle, in der Familie ist, dass Dinge passieren, die wir manchmal gar nicht erklären können. Und die haben damit zu tun mit der Realität des Teufels in dieser Welt. Angriffe des Widersachers. Und wenn du das nicht hast und sagst, na, ich bin 30 Jahre durchs Leben gegangen, nie was passiert, dann weiß ich, dass der Heilige Geist in dir nicht brennend ist. Da, wo der Geist in dir ist und da, wo du den Mund öffnest für diesen Jesus Christus, ihn verkündigst, ihn groß machst, so lebst, wie Gott es haben möchte, wirst du in dieser gefallenen Welt, wo der Herr dieser Welt seine Macht entfaltet, wirst du immer wieder Probleme kriegen. Also das sind die fünf Merkmale geistlicher Wiedergeburt, das Bekenntnis zu Jesus, das Bewusstsein der Gotteskindschaft, die schonungslose Sündenerkenntnis, die felsenfeste Heilsgewissheit und die Angriffe des Widersachers. Und da prüf dich mal, ob Christus in dir ist. Das ist wichtig. Advent ist eine Buße- und Fastenzeit, wo wir in uns schlagen. Und hoffentlich werden wir alle sagen, ja, Jesus ist in uns, aber vielleicht der ein oder andere sagen, er ist gedämpft. Mensch, da habe ich mich vielleicht mit meinem Zeugnis für ihn, mit den Dingen in der Nachfolge so ein bisschen zurückgezogen. Ich muss da vielleicht anderes machen. Dann ist es gut, dass du in dieser Adventszeit das erkennst, dich neu von Sünde befreien lässt durch Jesus Christus und dann ganz neu in die Nachfolge eintrittst. Aber noch einmal für diejenigen unter uns, die sagen können, so richtig verstehe ich gar nicht, wovon der Latzel da spricht. Nee, das weiß ich nicht, dass Jesus der Herr ist. Und Sünde, bei mir ist doch alles in Ordnung. Da möchte ich dir sagen, Jesus Christus ruft dich heute. Er ist für dich in diese Welt gekommen, um dich zu erlösen. Nimm ihn auf. Lass Jesus auch in dir sein. Er möchte mit dir die Ewigkeit verbringen und möchte nicht, dass du verloren gehst für Zeit und Ewigkeit. Deshalb ist er in diese Welt gekommen. Das Kommen Jesu in uns. Und ein drittes, das Kommen Jesu durch uns. Diese Botschaft, dass Jesus gekommen ist, das macht Paulus hier klar und deutlich, die muss verkündigt werden, die muss den Menschen gesagt werden. So sagt er in den Versen 28 und 29, den, also Jesus, verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Darum mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Hier ist wieder dieses in Christus sein. Oder es beginnt auch dieser ganze Abschnitt mit Vers 25. Ich soll das Wort Gottes voll ausrichten. Wir haben es eben gesungen in diesem Lied von Allendorf. Halt, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Himmel und Erde, erzählet's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das ist genau das, was wir gesungen haben, was Paulus hier sagt. Jesus ist gekommen, jawohl. Und das müssen wir jetzt den Menschen erzählen, auf dass sie ihn in sich hineinnehmen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, Himmel und Erde, erzählet's den Heiden. Das ist unsere Aufgabe und nicht, weil dieser Pastor Allendorf das vor ein paar hundert Jahren geschrieben hat in diesem schmissigen Lied, sondern weil das unser Befehl ist in der Bibel, im Missionsbefehl oder auch hier. Das ist unsere Aufgabe. Paulus spricht davon, dass er da ringt, er ringt in der Kraft dessen. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es, ich arbeite angestrengt darum, dass das die Menschen erkennen, die Jesus noch nicht angenommen haben, die sein Kommen noch nicht verstanden haben. Das ist wichtig. Ich habe in der letzten Woche eine Andacht gehört, die fand ich ganz faszinierend. Ich habe diesen Blick nie auf dieses Wort so gehabt, aus Johannes 3, Vers 11. Da sagt Jesus Christus, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Und der Ausleger, der Bruder, der diese Andacht gesprochen hat, legte Wert darauf, dass Jesus hier sagt, es ist tatsächlich so, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Und dann hat uns dann nochmal ein Stammbuch geschrieben, dass wir Zeugen sein sollen, dass Jesus uns braucht. Der braucht uns natürlich nicht in Wirklichkeit, aber es hat ihm gefallen, dass über ihn sein Evangelium, die Botschaft von seinem Kommen, durch uns in diese Welt kommt. Wir reden, was wir wissen und bezeugen. Wir bezeugen. Er braucht uns, um sein Kommen zu bezeugen. Und diese Andacht, die hat mich veranlasst, diesen Gottesdienst in dieser Form so zu halten, das euch nochmal so zu bezeugen, das Kommen Jesu Christi. Gott wirkt durch Menschen in dieser Welt und nicht nur durch die Hauptamtlichen, die Pastoren, die Evangelisten, sondern durch einen jeden von uns. Und dazu möchte ich euch Mut machen, dass ihr euch diesen Predigtext zu eigen macht, dass ihr auch sagen könnt, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir an jeden Menschen Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Das ist nicht nur ein Text für irgendwelche ordinierten Geistlichen. Das ist ein Text für uns alle, die wir wiedergeboren sind. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir die Aufgabe, von diesem seinen Kommen in der Welt denen zu berichten, in denen Jesus noch nicht ist. Und da möchte ich euch Mut zu machen, das zu tun, jede Gelegenheit zu packen. Ich war letzte Woche als Referent auf der Evangelistenkonferenz in Rehe und am ersten Abend war da so ein großes Festbankett, waren 150 Evangelisten aus Deutschland und dann hatten die nicht nur tolles Essen aufgefahren, sondern die Verantwortlichen haben es dann so gemacht, haben gesagt, ja, die alten Brüder des Glaubens, also die waren alle jenseits von 80, alte Evangelisten, Theo Lehmann, all die Leute, die sollten aufstehen, mal so eine der schönsten Geschichten erzählen, was ihnen in ihrem Dienst geschenkt worden war. Wow, das war wirklich eine Stunde, da konntest du die Stecknadel fallen hören. Das waren natürlich alles erstens nicht nur rhetorisch begabte Menschen, sondern auch das, was die vor allen Dingen mit dem Herrn erlebt hatten. Boah, das war so wahnsinnig, da konntest du dir so die Tasche voll machen. Ein Bruder erzählte von einem Missionseinsatz, den der in Brasilien hatte in den 70er Jahren, wo früher da noch die Fluglinien über Afrika gingen, wo der erst nach Südafrika, von da dann nach Brasilien geflogen ist. Und dann hatte er so einen 7 Stunden Flug vor sich, saß aber in der besseren Klasse, nicht hier in der nur Touristenklasse. Und da saß eine etwas gepflegte Frau neben ihm, sagte, ich bin Frau des Piloten hier und ich lerne so gerne Leute kennenhalten. Wir haben jetzt ja 6 Stunden Zeit auf dem Flug. Wo wollen wir denn drüber reden? Und hätte der natürlich über Brasilien sonst was reden können, sagt er, ich habe eigentlich nur ein Thema, Jesus und die Bibel. Er sagt, das habe ich gar keine Ahnung, aber legen Sie mal los. Und dann hat er losgelegt und dann haben die Leute hinter ihm gesagt, wenn Sie mal ein bisschen lauter sprechen könnten, uns interessiert das auch. Und das ging dann immer weiter, dass nach einer Viertelstunde die Stewardess gesagt hat, wenn Sie doch so freundlich wären, vorne ans Mikrofon zu kommen, das wollen die alle hören. Und dann hat er tatsächlich 5 Stunden, sagt er, wäre die längste Predigt gewesen, über den Wolken den Herrn dieses Lebens groß gemacht. Gelegenheit gepackt. Das war natürlich, ist eine Knallergeschichte, gar kein Thema. Aber es gibt auch Dinge im Kleinen, wie jeder Einzelne einfach Jesus in diese Welt bringen kann. Lieber Bruder von uns, eins unserer Gemeindeglieder, der Dr. Stolberg, Rechtsanwalt, also nicht irgendwie, was ich jetzt irgendwie so verbrämt da, sonst wie, den es ja auch manchmal so gibt, so ein paar Leute, wo man sagt, ja, der ist ein bisschen besonders, nein, ganz, ganz brillanter, intelligenter. Der hat an seinem Bus hinten ein Schild dran gemacht, ganz großes Schild. Da steht drauf, try Jesus, if you don't like him, Satan will take you back. Heißt übersetzt, probier es einfach mal mit Jesus und wenn du ihn nicht magst, der Teufel wird dich wieder zurücknehmen. Das Schild hat er sich hinten dran gehangen an den Bus. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, der macht in seinen Geschäften mit Geschäftspartnern Kontakte, die lesen das auch. Was werden die denn über ihn denken? Da würden viele von uns direkt sagen, vielleicht nicht so günstig, ist ja richtig, was da drin steht, aber muss man so hart und so klar und so deutlich sagen? Und der hat erkannt, klar, wenn es diesen Jesus wirklich gibt, ist das eine Art, wie man das machen kann. Er sagt, das sind irre Begegnungen, die hat, wenn er über die Autobahn fährt, all das sieht, Zeugnis zu sagen, Jesus ist gekommen und probier es mit diesem Jesus aus. Ihr könnt auch hingehen, könnt, wenn ihr eine E-Mail schreibt, an die E-Mail unten, einen Link auf eine Predigt, jetzt bitte keine Predigt von mir, nehmt eine von Wilhelm Busch, sonst irgendwas, wo aber klar das Kommen Jesu ausgesagt wird halt, ne? Wo man sagen kann halt, Mensch, das ist wichtig, da schreibt dir jemanden an und sagt, du, wollte ich dir nochmal weitergeben, eine wichtige Sache über das Kommen unseres Herrn und Heilandes, eine Predigt, kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Auch das ist schon etwas, eine Bemühung, wir verkündigen, das ist auch Verkündigungsdienst, ob der andere es hört oder nicht, sei mal da dahingestellt halt. Also wir können alle ganz, 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 ganz viel machen. Nur wichtig ist, dass wir was machen. Und nicht deshalb, weil Pastor Latzler jetzt wieder ein bisschen Druck macht zur Mission, sondern weil Jesus gekommen ist. Und wer Jesus hat, hat das Beste geschenkt, nämlich ewiges Leben. Ich komme jetzt nochmal zurück zu dieser dämlichen Porsche-Geschichte vom Anfang der Predigt. Stellt euch mal vor, ihr kriegt wirklich von der Tante einen Porsche geschenkt. Super, du bist total glücklich. Und ich sage, nächsten Weihnachten komme ich wieder, kriegst du wieder einen Porsche und dann auch wieder einen. Aber weißt du, ich habe noch 6 Porsche bei mir stehen, die würde ich auch gerne dieses Heiligabend verschenken. Kennst du nicht irgendjemanden, dem ich auch noch einen Porsche schenken könnte? Was meint ihr, was ihr machen würdet? Den Bruder angerufen, du, die Tante ist da, die will einen Porsche verschenken, nicht? Da würden wir weiter von erzählen. Wir sagen, wie bringen wir den ran, nicht? Und wenn wir den nicht am Telefon haben, unseren geliebten Bruder, würden wir sonst was versuchen, um den zu erreichen. Und nicht, weil die Tante sagt, du mach mal, mach mal, mach mal, sondern da würden wir verstehen, hey, was ist das für ein wertvolles Geschenk? Und was ist Jesus nicht für ein wertvolles Geschenk? Und kein Pastor Latzel oder sonst irgendein Pastor dieser Welt muss euch Druck machen, von Jesus weiter zu erzählen, wenn Jesus in euch ist. Nein, wenn ihr das verstanden habt, ein Heiliger Geist in euch brennen ist halt nicht, dann wird das Kommen Jesu auch durch euch, durch uns in dieser Welt groß werden. Und das ist wichtig. Und das ist so entscheidend, dass die Welt das hört, denn diese Wahrheit leider verborgen ist. Und Gott hat diesen Weg gesucht, eben durch uns und über uns, eben diese wunderbare Botschaft weiterzugeben. Und dazu möchte ich uns Mut machen. Mut machen, die wir im Glauben stehen und den Heiland haben. Das sind ja Gott sei Dank die meisten unter uns. Lassen Sie uns diesen Advent 2019 wirklich Advent sein lassen. Und zwar nicht, indem wir, wie gesagt, irgendwelche Adventskränze oder sonst was aufstellen. Nochmal, die sind wirklich genehmigt, kein Problem. Aber lassen es wirklich Advent sein, indem wir vom Kommen Jesu denen berichten, die ihn noch nicht aufgenommen haben. Diesen Menschen zum Heil und unserem Heiland Jesus Christus zur Ehre. Diesem Jesus Christus, der für uns gekommen ist, der in uns gekommen ist und der durch uns kommt in dieser Welt. Er, Jesus Christus, sei gelobt und gepriesen in aller Ewigkeit. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.